RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 22. April 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nuno Norsia, Eki Puji Astuti und Sri Unun. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. RI und USA unterzeichnen neuen Geschäftsverträge. Indonesien und USA kooperieren, um Frieden und Stabilität im südchinesischen Meer zu erhalten. Ministerin Susi Hoff, das Geschlecht ist kein Problem mehr. Indonesien und Australien sind einverstanden, Fintech zu entwickeln. Das Priok-Kraftwerk soll bis 2019 in Betrieb gehen. West Papua hat RIN Überschuss für die Versorgung in andere Regionen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Indonesien und die USA unterzeichneten am Freitag nach dem Besuch des US-Vizepräsidenten Mike Pence vom 19. bis 21. April in Indonesien neun Geschäftsvereinbarungen. Die neun Vereinbarungen beinhalten zwei Vereinbarungen, die in Anwesenheit des indonesischen Vizepräsidenten Yusuf Kalla und Mike Pence unterzeichnet wurden. Die beiden Vereinbarungen, die vor den beiden Vizepräsidenten der beiden Länder unterzeichnet wurden, betreffen die verflüssigte Erdgasversorgung von 1 Million Tonnen pro Jahr von ExxonMobil an die staatliche PT Pertamina für 20 Jahre ab 2025 und die Zusammenarbeit zwischen Pacific Infra Capital, PT Infra Cerdas Indonesia und PT PLN für die Installation der Smart Metering im Java Bali Stromnetz. Die sieben andere Vereinbarungen, die vor Ignatius Jonan, Minister für Energie und Mineralressourcen, unterzeichnet wurden, umfassen die Zusammenarbeit zwischen dem staateigenen Elektrizitätsunternehmen PT PLN und der Powerphase für die Installation des Turbophasenbooster-Systems bei dem Dampfkraftwerk PLTG. Die fünfte Vereinbarung ist die Zusammenarbeit zwischen der indonesischen Luftwaffe und Lockheed Martin für Sniper Advanced Targeting Pods oder ATP, während die sechste ist für die Zusammenarbeit zwischen PT Dirgantara Indonesia und Honeywell für die Lieferung von 34 Turboprop Motoren TPE-331. Die letzte Vereinbarung unterzeichnet wurde über die Zusammenarbeit zwischen Samarinda Regionale Verwaltung und NextGen für Kolenstrom Farme Abfälle zu Strom. Der Sprecher des Indonesischen Außenministeriums, Armanata Nasir, sagte am Freitag während einer Pressekonferenz, dass die Regierung von Indonesien und den Vereinigten Staaten vereinbart, zusammenzuarbeiten, um Frieden und Stabilität in der Region im Zusammenhang mit Südchina See zu erhalten. Die Vereinbarung wurde während des Staatsbesuchs des US-Vizepräsidenten Mike Pence unterzeichnet, der am Donnerstag mit Präsident Joko Widodo und Vizepräsident Yusuf Kalla Gespräche geführt hat. Vizepräsident Mike Pence unterstrich die Bedeutung der friedlichen Diplomatie im Umgang mit allen Fragen im Zusammenhang mit dem Südchinesischen Meer Streitigkeiten. Armanata bemerkte auch, dass die indonesische Regierung weiterhin die Verhandlungen und Vereinbarungen aktiv für die Vollendung eines Verhaltenskodex zur Beilegung von territorialen Streitigkeiten rund um das Südchinesische Meer fördern wird. Die indonesische Ministerin für Maritime Angelegenheiten und Fischerei Susi Pujiastuti erwartet, dass alle Parteien, vor allem Frauen, nicht mehr nach Geschlecht fragen. So können sie die besten Werke für die Gemeinschaft hervorbringen. In ihrer Aussage hat sie sich auf den Kartini-Tag gefreut, der am Freitag fällt, dass eine der Frauen, die sie bisher inspiriert hat, Raden Ajeng Kartini ist, die auch viele indonesische Frauen inspiriert hat. Durch ihre Gedanken, wie sie in ihrem Schreiben umrissen wurde, hat Raden Ajeng Kartini eine neue Perspektive eröffnet, dass Frauen auch Chancengleichheit bei der Erreichung von Bildung, Karriere und Erreichung der höchsten Ziele haben. Sie sieht, dass die Rolle der inspirierenden Frauen heute in verschiedenen Bereichen benötigt wird. Sie berührt auch die gesamte Gemeinde, vor allem indonesische Frauen, um das Geschlecht nicht zu hinterfragen und sehr kreativ zu sein. Ministerin Susi fügte hinzu, dass sie sich nie von Männern unterscheidet. Wenn sie gleich ist, ist sie zuversichtlich, dass sie auch tun kann, was Männer tun. Die indonesische Finanzdienstleistungsbehörde OJK und die australische Wertpapier- und Investitionskommission ASIC haben sich bereit erklärt, im Informationsaustausch in den Bereichen Innovation im Finanzdienstleistungssektor zusammenzuarbeiten, einschließlich der Entwicklung von technologieorientierten Finanzdienstleistungen, Fintech. In einer Pressekonferenz am Freitag wurde die Vereinbarung über die Zusammenarbeit von dem Leiter von OJK, Mulyaman Dehadat und ASIC-Kommissar John Price im ASIC-Büro in Melbourne, Australien, vor kurzem unterzeichnet. Mulyaman hofft, dass die OJK-ASIC-Kooperation die Innovationen in der Finanzdienstleistungsbranche in Indonesien verbessern und die Beziehungen in den Finanzdienstleistungssektoren beider Länder stärken könnte. Indonesia Power, die Tochtergesellschaft der Indonesischen Nationalen Elektrizitätsgesellschaft PT PLN, wird voraussichtlich das vierte Tanjung Priok Gas- und Dampfkraftwerk sein, das bis Mitte 2019 in Betrieb gehen soll. General Manager von Indonesia Power Unit Priok Kraftwerk, Herdianto Sukono, hat in Jakarta vor kurzem gesagt, dass alle Kraftwerksblöcke werden nach dem Bau von vier Priok-Kraftwerken mit einer Kapazität von 150 Megawatt abgeschlossen sein wird. Er bemerkte auch, dass die erste Phase des offenen Zyklus voraussichtlich bis Mitte des nächsten Jahres zwischen Mai und Juli 2018 abgeschlossen sein wird. Mittlerweile wird der gesamte Blockbau voraussichtlich bis Mitte 2019 abgeschlossen sein. Er erklärte, dass Indonesia Power die Tanjung Priok Gas-Dampfkraftwerk verwaltet, derzeit Block 1 und 2 mit einer kombinierten Zykluskapazität von 1,18.000 Megawatt und Block 3 mit einer Gesamtkapazität von 740 Megawatt betreibt. Der Priok Gas- und Dampfkraftwerksblock ist Teil des 35.000 Megawatt Stromversorgungsbeschleunigungsprogramm der Regierung. Der Leiter des Viehzuchtamtes von Westpapua, Hendrikus Fatem, sagte am Freitag, dass Westpapua einen Überschuss hat, der bereit ist, in alle anderen Regionen in ganz Indonesien versorgt zu werden. Er stellte fest, dass die Kuhzucht einer der großen Einkommensverdiener in Westpapua ist. Kuhfarmen werden in verschiedenen Gebieten der Provinz gefunden. Er erklärte, dass die Rindzuchtzentren in Westpapua in den Gebieten wie Fakfak, Sorong und Tambrau sind. Westpapua wird einen Anteil von 11.000 Kuhzüchter haben, die erforderlich sind, um mit künstlicher Befruchtung schwanger zu werden und Babykühe in diesem Jahr zu liefern. Inventar der Kühe ist noch im Gange. In den drei Bezirksgebieten gibt es tausende Hektar von Kuhweidefeldern. Drei Bezirksbereiche in Westpapua, wo das Programm gestartet werden, sind unter anderem Sorong, Manokwari und Fakfak. Im Rahmen des Programms wird die Landesregierung ein gefrorenes Sperma importieren. Die gezüchteten Kühe der Landwirte werden mit dem gefrorenen Sperma injiziert. Die Regierung hat das Programm gestartet in der Hoffnung, die Abhängigkeit von der Einfuhr von Rindfleisch oder Rindfleischkühe deutlich zu reduzieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören nun Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 76%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von einigen Zeitungen berichtet wurden. Wir beginnen mit der Zeitung Media Indonesia. Am Donnerstag, den 20. April 2017, schrieb Media Indonesia: Wir sind wieder eins in der Vielfalt. Die wichtigste Stufe der Gouverneurwahlen. Die Provinz Jakarta hat am Mittwoch, den 19. April 2017, mit der Abstimmung geendet. Obwohl es noch keine offizielle Bekanntmachung gibt, weiß man bereits den Sieger der Gouverneurwahlen der Provinz Jakarta. Das Wichtigste ist aber, jetzt können die Bürger von Jakarta wieder sich vereinen. Man kann nicht leugnen, dass die Gouverneurwahlen der Provinz Jakarta die anstrengenden Wahlen sind. Von der Registrierungszeit bis zu der zweiten Runde der Wahlen am 19. April 2017 dauerten die Gouverneurwahlen der Provinz Jakarta 7 Monate. Die diesjährigen Gouverneurwahlen der Provinz Jakarta hat die Emotionen aller Seiten aufgebraucht. Die Meinungsverschiedenheit war sehr scharf. Die Konkurrenz zwischen den beiden Kandidatenpaaren war sehr spannend. Media Indonesia schrieb, alle Seiten sollten dafür sie bedanken, da keine Unruhen während der Abstimmung entstand. Wir müssen auch bei den Sicherheitsapparaten dafür sie bedanken, dass sie mit Ach und Krach verschiedene Sicherheitsmaßnahmen trafen, damit keine Unruhen während der Abstimmung passierten. Die Provinzielle Wahlkommission Jakarta KPUD DKI wird erst am 6. Mai 2017 den Sieger der Gouverneurwahlen Jakartas bekannt machen. Media Indonesia zufolge müssen die Bürger von Jakarta wieder sich vereinen. Der Sieger der Gouverneurwahlen Jakarta hat die Verantwortung, in den kommenden 5 Jahren für die Stadt Jakarta zu sorgen. Der Sieger muss Jakarta besser machen. Wir kommen jetzt zu der Zeitung Sindo. Am Mittwoch, den 19. April 2017, schrieb die Zeitung Sindo, warten auf das große Schiff. Die indonesische Regierung wartet auf das Schiff mit der Kapazität von 10.000 TEUs oder 20 Fuß Container, das nächste Woche im Hafen Tanjung Priok, Jakarta von Anker legen wird. Zum ersten Mal wird ein Super Jumbo Schiff in dem größten Hafen in Indonesien von Anker legen. Die indonesische Regierung hofft auch, dass die Frachtschiffe die Container nach Indonesien befördern, keine Durchreise mehr in Singapur machen. Dies wird die Logistikkosten senken und den Versiffungsprozess von Import- und Exportprodukten beschleunigen. Präsident Joko Widodo hat letzte Woche die Mautstraße mit dem Zugang zu dem Hafen Tanjung Priok eingeweiht. Der indonesische Minister für öffentliche Arbeit und Wohnungsbau, Budi Karya Sumadi, hielt die Ankunft der Super Jumbo Fahrtschiffs für eine Leistung. Liebe Hörerinnen und Hörer, soweit Presseschau. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören nun das Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir Ihnen die historischen Ereignisse am 22. April. Wie folgt: Der Tag der Erde, Englisch Earth Day, wird alljährlich am 22. April mit einem bestimmten Schwerpunkt und Motto in über 175 Ländern begangen und soll die Wertschätzung für die natürliche Umwelt stärken, aber auch dazu anregen, die Art des Konsumverhaltens zu überdenken. Der Name und das Konzept wurden erstmal von John McConnell im Jahr 1969 bei einer UNESCO-Konferenz in San Francisco vorgeschlagen. Er sollte am 21. März 1970, dem ersten Tag des Frühlings, auf der Nordhalbkugel gefeiert werden. Dieser Tag wurde später in einer Proklamation von UN-Generalsekretär U Thant als weltweiter Aktionstag manifestiert, um auf die Probleme der Umweltverschmutzung aufmerksam zu machen. Initiierte etwa zur gleichen Zeit der damalige US-Senator von Wisconsin, Gerald Nelson, einen nationalen Umweltaktionstag mit dem Namen Environmental Teach-In oder Earth Day, der jährlich am 22. April stattfindet, um die Menschen zum Überdenken ihres Verbrauchers anzuregen. Nach der gescheiterten UN-Klimakonferenz in Kopenhagen 2009 lud der bolivianische Präsident Evo Morales zum Internationalen Tag der Mütter Erde 2010 und zu einer alternativen Weltkonferenz der Völker über den Klimawandel und die Rechte von Mütter Erde ein. Staatsvertreter sollten gemeinsam mit Experten und Nichtregierungsorganisationen nach anderen Wegen angesichts des von Menschen verursachten Klimawandels suchen. Die Konferenz mit weit mehr als 30.000 Teilnehmern aus mehr als 140 Ländern fand vom 20. bis 22. April 2010 in Cochabamba, Bolivien statt. An der Veranstaltung waren auch Regierungsvertreter aus 47 Ländern beteiligt. 1997, peruanische Truppen stürmen auf Befehl von Präsident Alberto Fujimori die japanische Botschaft in Lima und befreien die dort seit 17. Dezember festgehaltenen Geiseln. Alle 14 Geiselnehmer des Movimiento Revolucionario Tupac Amaru oder gekürzt MRTA oder zwei Soldaten kommen dabei ums Leben. Eine Geisel stirbt an einem Herzinfarkt. Weltweite Aufmerksamkeit erreichte die MRTA noch einmal am 17. Dezember 1996, als ein schwer bewaffnetes Kommando der MRTA in einen Empfang in der Residenz des japanischen Botschafters in der peruanischen Hauptstadt Lima eindrang. Von den 483 Geiseln wurden von am selben Tag über 200 Personen, meist Frauen, freigelassen. Unter den deutschen Geiseln befanden sich auch der ständige Vertreter des Botschafters des Bundesrepublik, Jürgen Stein-Kruger, und der Entwicklungsreferent Hans-Peter Nitzel. Die Geiselnehmer verlangten die Freilassung aller inhaftierten Tupac Amaru-Mitglieder, insbesondere des MRTA-Chefs Victor Polay und seines Vize-Peter Cardenas Schulte. In der lang an dauernden Besetzung ließen der Rebellen immer wieder, vermittelt von Erzbischof Luis Cipriani, Geiseln frei. Am 22. April 1997 stürmte die Armee die japanische Botschaft und beendete die Besetzung blutig. Alle 14 Geiselnehmer, darunter auch der damalige Aufführer der MRTA, Nestor Kerpa Cartolini, eine Geisel, wobei diese an Herzversagen durch die Aufregung verstarb und nicht getötet wurde. So wie 2 Soldaten kamen dabei ums Leben, 71 Geiseln wurden befreit. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung im Blickpunkt zum Thema 5 Programme zur Beschleunigung der Entwicklung der Erdwärmegewinnung. Das indonesische Ministerium für Energie und Mineralvorkommen hat 5 Programme entwickelt, um die Entwicklung der Energie aus der Erdwärme in Indonesien zu beschleunigen. Diese unterscheiden sich von denen voriger Jahre. Der Direktor des Generaldirektorats für Erneuerbare Energie, Yunus Saiful Haq, veröffentlichte sie am 19. April in der offiziellen Website des sogenannten Ministeriums. Erstens geht es um die Realisierung der Ausschreibung von 5 Erdwärmearbeitsgebiete 2017 in Ostindonesien, für die sich die Investoren interessieren. Gunung Hamiding, Simbolon Simosir, Oka Ileange, Bora, Pulu und Gunung Sirung. Es ist geplant, diese Gebiete im Jahr 2024 und 2025 in Betrieb zu setzen, sagte Yunus Saiful Haq. Zweitens wird eine Anweisung an die Behörden für die öffentliche Dienstleistung und die staatseigenen Staatsbetriebe erlassen, die Exploration und Produktionsaktivitäten der Erdwärme in Gegenden, die ökonomisch noch nicht gut genutzt sind, durchzuführen. Die Regierung hat die staatseigene Ölgesellschaft beauftragt, die Erdwärme in Atade Ost Nusa Tenggara, Songa, Wayawa in den Nordmolukken, Ciater und Tagumban Perahu in West Java zu entwickeln. Drittens soll eine Verkürzung der Genehmigungsprozess zur Erleichterung der Investition im Erdwärmebereich erreicht werden. Bislang hat Indonesien eine integrierte Dienstleistung angewandt, um Investitionen zu erleichtern. Viertens gibt es einen Befehl zur Durchführung der Anfangsuntersuchung und Exploration für die staatseigenen Betriebe, die ein Potenzial und ein Interesse zur Entwicklung der Erdwärme in Ostindonesien haben. Fünftens soll ein Programm zur Finanzierung der Erdwärmegewinnung erstellt werden, um das Interesse der Investoren in die Erdwärmegebiete im Ostgebiet Indonesien anzulocken. Laut Yunus dienen diese Programme dazu, die Risiken der Erdwärmegewinnung zu vermindern und die Entwicklung der Erdwärme von Privatunternehmen und staatseigenen Betrieben zu fördern. Das Ministerium für Energie und Mineralvorkommen und das Finanzministerium stellen einen Fonds in Höhe von 3 Trillionen Rupiah zur Verfügung. Der Fonds der Weltbank hingegen 55,25 Millionen US-Dollar. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer des Timo Indonesiens, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Heute werden wir Ihnen Pangahas Sarojas mit Bringsel aus Bima, der Provinz West Nusa Tenggara Perstellen. So bleiben Sie bei uns, der Stimme Indonesiens, RRI World Service, Voice of Indonesia. Außerhalb der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über www.voi.co.id hören. Pangaha Sarojas oder Kue Saroja oder Saroja Kuchen ist eine der Spezialitäten aus dem Dorf Rosabau, dem kleinen Bezirk Bolo, dem Bezirk Bima, der Provinz West Nusa Tenggara. Es ist eine Nacherei, die leicht hergestellt werden. Man soll aber eine besondere Fähigkeit haben, um diese Kuchen zu machen, damit man leckere Pangaha Sarojas bekommen kann. Die Senatsherei Saroja wird oft bei Hochzeiten und Besaidungsfeiern serviert. In jener Zeit serviert man immer Pangaha Sarojas bei der Hochzeitszeremonie in Bima, obwohl es andere Küchen auch gibt. Man sagt, dass Rosabau Bolo ist der Ursprungsort dieser Saroja ist. Viele Menschen außerhalb der Gegend Bima Dompur besuchen oft Bima, Saroja zu bestellen, um bei der Hochzeit serviert zu werden. Also, liebe Zuhörer, obwohl es zurzeit viele Seiten außerhalb des Dorfes Rosabau gibt, die diesen Kuchen machen können, können aber die Form, der Geschmack und das Aroma die originellen Sarojas nicht konkurrieren. Liebe Chiara, Sarojas wird aus dem Namen Lotusblume genommen, da die Form ist wie die Lotusblume. So zu dieser Zeit im Dorf Silabolo, Bima Bezirk, man kann eine ähnliche Kuchenform, Lotusblume, die aus Messing hergestellt ist. Lotusblume wird oft als Blumen für Braut und Bräutigam verwendet. Man legt Lotusblume ins Wasser, um die Braut und Bräutigam baden zu lassen. Liebe Chiara, man kann die Zutaten für Sarojas Life finden. Sie sind Reismehl, Eier, Zucker, Salz, Kalk, Sherry und weiße Öl. Obwohl die Zutaten sind leicht zu beschaffen, fordert aber das Sarojas Gebäck eine Fähigkeit und Genauigkeit. Zur Herstellung eines guten Sarojas sollte die Mischung der Zutaten genau sein. Das Material sollte mit Wasser gemischt und bis ziemlich dünn gerührt werden. Nachdem das Space Oil erhitzt wurde, legt man dann die Zutaten in Kuchenform von Sarojas in Spice Oil, bis gekocht und flauschig. Dieser Kuchen ist sehr lecker, wenn Sie West Nusa Tenggara besuchen, probieren Sie bitte diesen Kuchen aus. Also, liebe Zuhörer des Stimme Indonesien, das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Treffen wir uns wieder an einem anderen Thema. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörer und Hörer der Stimme Indonesiens, RRI World Service, Voice of Indonesia, wo immer Sie sind, wir treffen uns wieder beim Programm Dies und Das mit mir, Egi. Liebe Hörer, der ursprüngliche Charakter der indonesischen Leute, die gewöhnlich keine Meinung unter sich vermutlich haben und keine gesunde Demokratie machen, ist einer der wichtigsten Faktoren der Verbreitung der falschen Nachrichten oder Informationen, Hoax, in Indonesien. Denn die indonesische Bevölkerung interessierten sich seit früher Zeit dafür, über vermutlich unrichtige Informationen zu diskutieren. Das meint Professor für Kommunikationswissenschaft der Pajajaran Universität von Bandung, Dedi Mulyana. Demzufolge werde diese Kultur des Kollektivismus nicht von der Fähigkeit zur Verarbeitung der Daten nicht begleitet werden. Um dieses Problem zu überwinden, machte die Gruppe der Studenten des Bandung Technology Institute oder ITB im Team mit dem Namen Cimol Hoax Analyse Anwendung. Dies ist das Thema unser Programm. Liebe Hörer, falsche Nachrichten oder bekannter als Hoax verbreitet sie weiter in ganz Indonesien. Es ist schlimmer, dass nicht alle Menschen Informationen sorgfältig filtern können. Dadurch gibt es viele Verleumdungen und Wahrnehmungen. Die Erhöhung der Hoax machte das Cimol-Team von ITB die Hoax-Analyse-Anwendung. Liebe Hörer, das Cimol-Team besteht aus Studenten von 2013, nämlich Feryandi Nurdiantono und Tiffany Wernita aus der Informationstechnik sowie Adina Budi Kusuma Putra aus Sistem- und Informationstechnologie. Die Website der Hoax-Analyse-Anwendung dient dazu, die Richtigkeit der Aussagen oder Informationen basierend auf Quellen aus der Tatsache im Internet zu analysieren. Der Prozess der Kontrolle der Richtigkeit wendet die Technologie von Natural Language Processing oder NLP an. Es ist die Verbreitung der alltäglichen Sprache der Menschen, damit es vom Computer und Machine Learning aufgenommen werden kann. Es ist der Lernprozess von Computerdaten, die analysiert Ergebnisse sind, die Gültigkeit der Informationen. Die Vorstellung der verfügbaren Daten und Liste der betroffenen Tatsachenquellen. Liebe Zuhörer, der Kampf von drei ITB-Studenten begann durch die Neugestaltung der Anwendung, damit es flexibler sein kann und mit dem Codes und Algorithmen den Anzeigeinstellungen bis zur Bedingungen der Software gebaut werden kann. Ihr Kampf war nicht umsonst. Hoax analysieren konnte ins Finale des Südostasiatischen Wettbewerbs Microsoft Imagine Cup 2017 betreten, der vom 23. März bis zum 23. April in Manila, den Philippinen stattfindet. Bei diesem Wettbewerb wird das Cimol-Team andere Finalisten aus anderen südasiatischen Ländern treffen. Die Finalisten der Microsoft Imagine Cup 2017 kämpfen um das Ticket für World-Final Microsoft Imagine Cup 2017 im Juli 2017 in Seattle, USA. Der Gewinner dieser Veranstaltung erhält die Prämie in Höhe von 1,3 Milliarden Rupiah und Microsoft Dienstleistungen im Wert von 1,6 Milliarden. Also, liebe Zuhörer, laut Microsoft ist die diesjährige Implementierung des Wettbewerbs ist anders als der letzte. Denn Microsoft bestimmt nicht alle Kategorien von Anwendungen für diesen Wettbewerb. Dies ermöglicht den Teilnehmern, um kreativ und innovativ zu sein. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Dies und Das mit dem Thema Hoax-Analyse-Anwendung Field in Microsoft Imagine Cup 2017. Wir treffen uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo, Chiara von RRI World Service Voice of Indonesia, wo immer Sie sind. Wir treffen uns wieder beim Programm Musikregenbogen mit mir, Egi. Diese Ausgabe bringt eine talentierte Sängerin von Indonesien, Anissa Nurul Santi Kusumawardani Heriadi Odesanti. Sie ist im Dezember 1978 in Jakarta geboren und begann seine Karriere in der Welt der Unterhaltung als eine Tänzerin. Bald wurde er ein privater Radiosender in Jakarta und für den in MTPVJ. Liebe Zuhörer, jetzt hören wir ein Lied von Santi mit dem Titel Hanya Memuji oder auf Deutsch Ich liebe dich nur. Liebe Chiora, das Lied Hanya Memuji ist eines von 8 Liedern, das in Santi ersten Soloalbum steht. Das Album hat auch gleichen Namen mit ihr, es ist Santi. Dieses Album hat 2 Lieder, die sehr gut sind, es sind Hanya Memuji und Oh Kasih. Das Album wurde im Jahr 2000 veröffentlicht. Dieses Lied zeigt über eine Bewunderung, Präsent wirklich Aufmerksamkeit erregen und Bruce verbrüht erstellen. Das Lied versucht, eine andere Geschichte als üblich zu präsentieren. Gefühl, das nur in dem Ausmaß der Bewunderung und Lob, nicht das Gefühl der Liebe kommt, wie der Lyrik in diesem Lied. Ich gebe zu, mein Körper schläft, hatte Zeit, in meinem Herzen zu loben. Ich glaube, ich war richtig zu lieben. Ich habe nur bewundert, nur Lob. Die Kollaboration von zwei Sängern macht dieses Lied sehr angenehm. Nun müssen wir zuerst das Lied mit dem Titel Mencari Cinta Sejati oder auf Deutsch Suchen nach der wahren Liebe hören. Also, liebe Zuhörer, dieses Lied steht im Album Seperti Langit und wurde im Jahr 2005 veröffentlicht, das das dritte Album ist. Das dritte Album ist ein Album, das am weitesten vom vergangenen Album ist. Da das Lied auf dem Album und die Art von Musik führen, das lauter ist, Allerdings hat das Lied mencari cinta sejati susurut mis als das Single in diesem Album gewählt. Das Lied erzählt die Geschichte von jemandem, der seine wahre Liebe verloren. Trotz der Trauer, dem gleichwichtig geraten. Wollen aber nicht niemand wissen, als Zitat der Lyrik, ich möchte niemand weiß meine Trauer. Die mich geschlagen, will ich die einsam, alle und ihre Liebe vergessen will, allein fahren. Okay, also liebe Zuhörer, im Jahr 2010 verheiratete Santi Sebastian Paredes, der aus Ecuador kommt. Nach der Heirat entschied sich Santi in Hongkong zu bleiben. Seit letztem Jahr war Santi in der indonesischen Musikindustrie wieder aktiv. Im Jahr 2015 veröffentlicht Santi ein Single mit dem Titel Bukan Adam Hawa. Liebe Zuhörer, um unser Programm zu beenden, jetzt hören wir zwei Lieder mit dem Titel Bukan Adam Hawa und Aku Masih Mencintaimu oder auf Deutsch Wir sind kein Adam Hawa und Ich liebe dich noch. Gute Unterhaltung und auf Wiederhören.
Seluruh jiwa hingga ke ujung.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören. Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Apalagi saat kau senyum kepadaku, yang ditunggu
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio On Demand inde.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.